Bitcoin Mining galt lange als Goldrausch des digitalen Zeitalters. Wer früh dabei war, hat massiv profitiert. Doch heute sieht die Welt anders aus. Ein aktuell stark fallender Bitcoin-Kurs, hohe Finanzierungskosten, sinkende Block-Rewards und ein wachsender Wettbewerbsdruck. Die entscheidende Frage lautet daher, lohnt sich Bitcoin Mining als Investment heute überhaupt noch? Genau darüber spreche ich heute mit Sascha Grumbach, dem CEO des Bitcoin-Miners Green Mining. Wir werden einen Blick auf die Zahlen, Renditeprofile, Risiken und Halving-Effekte werfen und dabei beantworten, ob sich Bitcoin-Mining auch für dein Portfolio lohnt und was die aktuelle Bitcoin-Mining-Aktivität vielleicht über den zukünftigen Bitcoin-Kurs aussagen könnte. Damit hallo und herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass es geklappt hat. Von wo aus bist du uns eigentlich zugeschaltet?
Ich freue mich auch, Sven, dass wir uns mal wieder unterhalten. Ich bin aktuell in Afrika.
Ah, da soll Bitcoin Mining ja auch sehr günstig sein. Aber ja, das ist bestimmt auch noch geheim, daher gehe ich da nicht weiter drauf ein. Gut, dann, ja, der Bitcoin-Kurs, der ist super stark gefallen. Ne? Meine Frage wäre direkt immer so, ist ja für die Miner ziemlich schlecht, ne? Wenn das, was ich fördere, im Preis fällt. Wie stark belasten denn diese Preise, würdest du sagen, den Mining-Sektor aktuell?
Also grundsätzlich ist natürlich die Marge für Bitcoin-Miner der Unterschied zwischen dem Produktionspreis und dem Bitcoin-Preis selbst, wenn man nicht noch zusätzlich andere Umsatz- oder Einkommensströme besitzt oder hat. Und das bedeutet, dass wir in den letzten Wochen einen knappen Einbruch von 50% in der Marge für Bitcoin-Miner gesehen haben. Und die Bitcoin-Miner, die mit 7, 8, 9 oder sogar noch mehr Cent pro Kilowattstunde meinen, sind allesamt aktuell nicht nur nicht profitabel, sondern auch Cashflow-negativ. Das heißt, sie geben jeden Monat mehr Geld aus, als sie eigentlich verdienen. Und das belastet natürlich vor allem kleinere Miner, aber auch Publicly-Listed-Miner enorm.
Ja. Das heißt, dieser Hash-Price, das ist ja oft, was man hört, okay, der ist so entscheidend, der beschreibt, ja, habe ich gelesen, den Umsatz der Miner an einem Tag pro Einheit Rechenleistung und das wird dann so oft gemessen in US-Dollar und Terahash pro Sekunde. Und das heißt, dieser auch Hash-Price, der ist ja stark gefallen und daher würdest du sagen, wie viel, hast du ungefähr ein Gefühl oder eine Einordnung, wie viel Miner jetzt das so betrifft, die eben bei diesem Hash-Price, wie aktuell ist, einfach auch nicht mehr profitabel arbeiten können?
Also wir haben jetzt einen Hash-Price-Index von unter 30 Dollar pro Petahash gesehen. Das heißt, das ist einer der niedrigsten Werte jemals oder der niedrigste Wert jemals, was damit zusammenhängt, dass der Bitcoin-Preis eben sich nicht so entwickelt hat, wie viele sicherlich antizipiert haben, inklusive uns auch. Also wir hätten gedacht, dass der letzte Zyklus nochmal mindestens 20.000, 40.000 Dollar höher steigt. Ich denke, das war also eine Überraschung, die viele Bitcoin-Miner getroffen hat. Und gleichzeitig gibt es aber auch eben die Hashrate, die sich weiterentwickelt, was natürlich ein gutes Zeichen für Bitcoin ist, weil je stärker die Hashrate, desto stärker auch das Netzwerk. Und darüber freuen wir als Bitcoiner uns natürlich alle. Und diese Kombination, das heißt der Bitcoin-Preis etwas niedriger und der Hashpreis oder die Hashrate höher und damit auch die Difficulty höher, reduzieren immer weiter die Marge beziehungsweise reduzieren eben den Dollar Hashpreis-Index. Und ich glaube, also es gibt keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele Miner wo unter Wasser stehen. Ich glaube, der einfachste Weg ist es, wenn man sich anschaut, in welchen Locations gemeint wird, weil man dort die durchschnittlichen Energiepreise kennt. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Mittleren Osten anschauen, also so Dubai, UAE, was da jetzt neuerdings aufgekommen ist, wo die Preise sich irgendwo zwischen 6 und 8 Euro Cent meistens bewegen. Wenn man Fulltime meint, also die gesamte Zeit, dann reden wir hier über knapp 9 bis 10 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Die sind Cashflow negativ. Wenn man sich anschaut, die USA, auch hier gibt es für die meisten Mining-Angebote, gerade auch für Privatanleger oder kleinere Anleger, so Angebote zwischen 7,5 und 8 Cent pro Kilowattstunde. Auch da Cashflow negativ aktuell bei den Preisen. Mhm. Und wenn man sich dann Möglichkeiten auch in Südamerika oder in Afrika anschaut, da sind die Preise meistens für Kleinanleger oder Privatanleger irgendwo zwischen 5,5 und vielleicht 6,5 Cent pro Kilowattstunde, meistens eben auch Eurocent in unserem deutschsprachigen Raum. Die sind gerade noch so Cashflow-positiv, aber nach Abschreibung auch nicht profitabel. Ja, das heißt, ich denke, dass hier gerade für den Privatanleger aktuell, die im Hosted Mining sind, viele zu knabbern haben. Und wenn man sich die Großen anschaut, auch in den USA, Die haben natürlich sehr viel bessere Energieverträge in den meisten Fällen, beziehungsweise haben auch keinen Mittelsmann dazwischen. Das heißt, beziehen direkt von der Quelle oder vom Energielieferanten. Und da gibt es durchwachsene Ergebnisse. Also man kann sich ja die börsennotierten Unternehmen auch anschauen. Da gibt es Unternehmen wie Terra oder auch Bitfarms, die auch gar nicht in den USA, sondern auch teilweise außerhalb, wobei Bitfarms ja jetzt verkauft hat. Aber also da gibt es auf jeden Fall börsennotierte Unternehmen, die ganz gute Stromverträge haben. Und es gibt aber auch solche, die auch bei 6, 7 Cent pro Kilowattstunde sind, was natürlich auch zwischenzeitlich belastend ist. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass es ja immer nur eine Momentaufnahme ist. Ja, wir reden also, wenn wir über die Bitcoin-Miner-Profitabilität sprechen, reden wir davon, dass heute der Hashpreis-Index niedrig ist. Bei derselben produzierten Anzahl von Bitcoin noch vor 3 Monaten haben wir natürlich allesamt sehr viel Cash damit verdient. Und eine der Geheimnisse ist natürlich auch Liquiditätsmanagement beim Bitcoin-Mining, was natürlich von Unternehmen, die sich in dem Bereich bewegen, auch absolut durchprofessionalisiert wird. Das heißt, da geht es dann darum, nicht irgendwie zu warten, dass der Preis den höchsten Punkt erreicht, sondern man verkauft in die Stärke rein, um eben auch die Liquidität für kritische Monate zu haben. Und das zweite Geheimnis sind dann eben auch zusätzliche Revenue Streams, die dem Bitcoin-Miner neben dem Bitcoin, der da reinkommt, auch noch andere Umsatzströme zur Verfügung stellen und dadurch eben diese Volatilität ausgleichen.
Du bist jetzt aber auch dabei schon, das heißt auch das Trading, sage ich jetzt mal, ist auch ganz wichtig. Also nicht nur das Schürfen, sondern genauso wie auch andere irgendwie jetzt die Gold schürfen oder die Öl schürfen, die müssen auch gucken, okay, wann ist gerade der Marktpreis ideal, wie verhalte ich mich am Markt? Das heißt, du hast eigentlich 2 Abteilungen dann irgendwann in so einem Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja die Herausforderung oder nicht die Herausforderung, sondern das Privileg, dass du Energie konsumierst für einen Zeitraum X und dann nach einer gewissen Zeit, in der du die Energie konsumiert hast, jeden Tag auch Bitcoin produzierst und der nicht erst am Ende der Periode kommt, an dem du den Strom bezahlen musst, sondern du hast ihn zwischendurch, den Bitcoin. Und dann ist eben die Frage, wie verwende ich sowohl die Bitcoin, die ich brauche, um Strom zu bezahlen, beleihe ich sie, verkaufe ich sie. Ich habe aber auch noch eine Komponente, die für die Rücklagen ist, also für die Kapitalrücklage, um Abschreibungen zu wieder aufzufangen beziehungsweise die Anlage neu aufzurüsten. Was mache ich damit? Halte ich die langfristig, kurzfristig? Will ich neue Geräte kaufen, austauschen? Und dann im Zweifel auch den Profit und die Liquidität, die sozusagen entweder ausgeschüttet wird an Investoren oder an die Projektinhaber. Auch da kann man eben in solchen Phasen überlegen, wie man das nutzt. Das heißt, du hast völlig recht, neben dem Mining gibt es natürlich auch noch dieses ganze Thema Liquidity Management und Kapitalallokation, was sehr wichtig ist in unserer Branche, vor allem mit der hohen Volatilität.
Genau, also auch nochmal ein wichtiges Investmentkriterium für die Leute, die sagen, ich investiere da rein, zu schauen, hey, nicht nur was schürfen die, sondern wie gehen die auch mit dem Geld um oder mit den Beständen um als Kriterium. Du hast auch gerade gesagt, manche Miner, die switchen auch auf andere Geschäftsfelder. Jetzt fällt mir natürlich sofort ein das Thema KI, da gibt es ja auch bekannte Namen, ich glaube Hut 8 oder so, auch große, auch börsengelistete Unternehmen, die jetzt durchaus, wo der Kurs ganz gut aussieht, also jetzt gar nicht wie der Bitcoin-Kurs, sondern eher irgendwie sich davon abgekoppelt hat vom Bitcoin-Kurs, was irgendwie ganz verrückt ist eigentlich, ja, weil es da einen starken Zusammenhang gibt. Wie schätzt du diesen Pivot ein so ein bisschen, dass das manche jetzt machen und sagen, hey, das ist viel profitabler für uns. Ist das nachhaltig oder glaubst du, dass es gerade nur sehr temporär ist, dass das passiert?
Das ist eine sehr gute Frage und ich denke ehrlich gesagt, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Also wenn man sich anschaut, was wir als Bitcoin-Miner sind, dann sind wir in allererster Linie Infrastrukturbetreiber. Ja, die meisten von uns versuchen langfristige Verträge über Leasingverträge oder eben auch Land zu kaufen, das Land zu sichern, die Energieverträge zu sichern direkt beim Energieproduzenten oder Netzbetreiber. Dann baut man ein Rechenzentrum. Da sind elektrische Infrastruktur von Transformatoren über Mittelspannlinien, Feeder und verschiedene andere Infrastrukturelemente sind Teil davon. Dann wird auf dem Grundstück letztendlich eine Datencenter-Infrastruktur gebaut und da drin dann Computer eingebaut und die produzieren Bitcoin, ja, bei uns mit Chart 256 und im Bereich von AI oder auch anderen High-Performance-Computing-Themen mit anderen Rechnern, ja, von Nvidia und Co. Und jetzt hat man natürlich die Infrastruktur schon da. Das heißt, wir als Bitcoin-Miner mit Land- und Energieverträgen, wo Land- und Energieverträge mit günstiger und nachhaltiger Energie vor allem immer rarer werden, bekommen hier natürlich eine Prime Position. Warum? Weil wir jetzt Bitcoin minen und ich als Bitcoiner und du sicher auch, wir glauben fest daran, dass das jetzt wieder eine zyklische Phase ist, durch die wir auch durchkommen werden. Aber für den Fall der Fälle, dass es nicht so ist und aus irgendeinem Grund Bitcoin länger niedrig bleiben sollte oder länger auch Probleme hat oder auch eben grundsätzlich scheitert, dann hat man als Bitcoin-Miner eben nicht nur Bitcoin und Geräte für Bitcoin-Mining, sondern man hat Land, Energie und die Infrastruktur, um zu wechseln. Da ist natürlich wichtig zu sagen, man kann nicht von heute auf morgen einfach alles austauschen. Es gibt ein paar Dinge, die angepasst werden müssen. Man braucht ein paar andere Redundanzen, mehr Bandbreite, schnellere Verbindungen, um letztendlich auch die Notwendigkeiten für unsere Anthropics und Claudes und sonst und ChatGPTs und andere Modelle irgendwie halt zu erfüllen. Ich glaube aber, dass eben viele Miner ein duales Modell fahren werden. Wir beschäftigen uns auch sehr intensiv gerade mit dem Thema und werden da auch die ersten Module live bringen in naher Zukunft. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Man hat Compute Power und die kann man in verschiedene Richtungen lenken. Und deswegen glaube ich auch, dass sich die Preise von Bitcoin-Minern sowohl börsennotiert als auch privat da vom Bitcoin-Preis entkoppeln werden, weil das Asset Land und Energie sind.
Super, super wichtig, den Leuten auch zu sagen, so hey, eigentlich ist es ein Grund mehr, in Bitcoin-Mining zu investieren, auch für Privatinvestoren, und sagen, hey, ihr habt hier eigentlich genommen auf zwei Technologien setzt ihr, die aber auch irgendwie zusammenhängen natürlich, durch den, auch allein den Energieaspekt irgendwie. Und das ist eigentlich das noch viel mehr stärkt gerade. Also es ist eigentlich eine super, ein Grund mehr irgendwie so, lohnt sich Bitcoin-Mining? Ist so ein bisschen das, die Frage, die wir jetzt immer versuchen zu beantworten heute in unserem Podcast hier. Und ich finde das schon mal so der erste Hinweis darauf, okay, AI ist nicht schlecht, sondern ist gut eigentlich am Ende. Das ist gut zu wissen. Jetzt ist allerdings, und das ist ja, glaube ich, schon auch einfach sehr, sehr problematisch für ganz viele Branchen, gerade im Technologiebereich, das Thema Finanzierungskosten, Rahmenbedingungen. Also wir haben jetzt einfach nach wie vor ein hohes Zinsniveau. Das ist halt noch ganz anders, als wir es hatten vor Corona. Es ist extrem hoch und das ist natürlich doof, wenn ich Kredite brauche, um Mining-Anlagen zu finanzieren. Werden generell dadurch natürlich auch Risikoassets, und Bitcoin wird leider so wahrgenommen, auch wenn wir das vielleicht nicht so wollen, aber es, der Markt bewertet es aktuell immer noch leider so oft und dass die drunter leiden. Also glaubst du, dass wenn wir zukünftig niedrigere Kosten sind in der Refinanzierung, dass wir da auch nochmal einen Push sehen oder umgekehrt, dass auch viele Miner mit alten Kreditverträgen ein Problem jetzt bekommen bei der Nachfinanzierung zu hohen Kosten?
Also auch hier müssen wir so ein bisschen separieren. Nummer eins, Bitcoin-Miner, die sich Kredite oder die Kredite aufgenommen haben für ihre Bitcoin-Mining-Geräte, also die ASICs selbst, die haben auch schon vorher hohe Zinsen gezahlt. Also da reden wir auch nicht über 5, 6, 7%, sondern da sprechen wir eher über 10, 12%. Also das sind so typische Raten, die auch vor allem in den vorherigen Jahren aufgenommene Kredite abbilden. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Core Scientific ins Straucheln kam. Der größte Bitcoin-Miner der Welt, der im letzten Zyklus Insolvenz angemeldet hat, weil wegen Überschuldung und Unfähigkeit zu tilgen. Und ich glaube, dass gerade Hut 8 macht das zum Beispiel sehr gut. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Die haben letztendlich zwei unterschiedliche Firmenkonstrukte geschaffen. Eins für was das Land und die Rechenzentren besitzt und eins, was die ASICs alle besitzt. Und dann im Zweifel hosten die sich selbst. Damit trennen sie aber die Assets ganz klar. Nämlich die einen besitzen die ASICs, die sozusagen höheres Risiko haben. Und die anderen sind das Rechenzentrum und Co. Und dieses Rechenzentrum und Co., die können sich natürlich von auch eher traditionellen Banken Kredite nehmen, weil sie eben die Infrastruktur anbieten. Und ob sie dann Bitcoin-Miner oder HPC hosten, das ist der Bank am Ende erstmal egal, solange da die Verträge existieren und der Umsatz reinkommt und nicht irgendwo Bitcoin auf dem Vertrag mit der Bank steht wahrscheinlich. Und ich glaube, dass niedrigeres Zinsumfeld natürlich dabei helfen kann, auch diese bisher hohen Zinsen etwas zu reduzieren. Ich glaube aber, dass es vor allem für andere Assets gilt. Ja? Rechenzentrum, Infrastruktur und Land. Bitcoin-Mining-Geräte selbst zu finanzieren, vor allem bei traditionellen Playern, ist sehr schwierig. Man kann sie bei Bitmain oder auch bei im Krypto- und Bitcoin-Space aktiven VCs oder Private Equity Firms kann man das versuchen, kriegt dort aber sehr, sehr harte Konditionen. Mhm. Ich glaube, dass einer der wichtigen Aspekte hier auch ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin unter anderem in Bitcoin, weil ich diese hohe Überschuldung, die Staaten und auch Unternehmen und Privatpersonen in unserer Gesellschaft aufnehmen, für fraglich halte und glaube, dass das immer ein Risiko birgt und glaube, dass es eben alternative Finanzierungsmethoden gibt, nämlich, dass man sich als Gruppe zusammentut und das mit Eigenkapital finanziert, auf Augenhöhe steht, anstatt eben ein System zu overleveragen, was man dann noch an einem börsennotierten Unternehmen, also mit einem börsennotierten börsennotierten Unternehmen sozusagen live bringt, wo am Ende der Privatanleger drunter leidet, wenn das Ding hops geht.
Jetzt hatten wir gerade schon ein paar große Namen angesprochen, so Hut 8 oder so. Mara ist ja auch noch ein ganz bekannter großer Bitcoiner, auch die meisten davon börsennotiert. Und mein Eindruck ist so ein bisschen manchmal vielleicht, das Wichtige, du hast einschätzt, findet gerade so eine Art Verdrängungswettbewerb statt oder ein Konsolidierungswettbewerb, dass die Großen vielleicht auch die Kleinen kaufen. Also weil die Difficulty, die Schwierigkeit, Bitcoin zu meinen, war recht lange sehr hoch oder hat sich erst sehr spät, erst vor ein paar Tagen, ist die mal wirklich runtergekommen, dass also günstiger wird, wieder ein Bitcoin zu meinen sozusagen. Aber recht lange war der Output sehr, sehr hoch an Rechenleistung, die man reingesteckt hat, weiterhin. Also man hat weiterhin sozusagen die Anlagen laufen lassen, auch wenn es sich nicht gelohnt hat. Wo ich mich frage, ist es da auch so ein bisschen, okay, wer kann am längsten durchhalten vielleicht, um dann ja Marktanteile zu gewinnen? Ist das gerade etwas, was im Markt passiert?
Mit Sicherheit. Also große Player, die auch große Bitcoin-Bestände haben, beleihen die häufig, um dann ihre Stromkosten zu bezahlen. Wenn sie andere Assets haben wie Land und Rechenzentren, geht es auch sozusagen mit dem Beleihen von dem, mit der Hoffnung darauf, dass der Bitcoin-Preis wieder bald steigt. Und die Frage, die sich uns hier natürlich stellt, ist, wo sind wir aktuell im Zyklus? Und hier gibt es natürlich völlig unterschiedliche Theorien. Aber eins ist Fakt, wir haben ein All-Time-High vor dem Halving gesehen. Wir haben ein schnelleres All-Time-High in diesem Zyklus im Oktober gesehen. Wir haben einen sehr radikalen Drop gesehen und sind jetzt schon beim, oder hatten jetzt -50%. Die Frage ist also, sehen wir den Zyklus in Parallele, wie er vorher war, oder endet der Bärenmarkt vielleicht sogar auch etwas eher, so wie der Bullenmarkt auch eher geendet hat? Fakt ist, dass wir durch die institutionellen Player sehr, sehr viel mehr Kapital haben durch die ganzen Leverage-Instrumente auch sehr viel mehr Geldstrom sich im Bitcoin-Markt bewegt, der den Bitcoin-Preis mit beeinflusst, als die 21 Millionen und minus die noch zu schürfenden Bitcoin. Das heißt, ich glaube, für viele ist der Markt gerade eine sehr neue Situation. Bitcoin ist in einer ganz neuen Environment unterwegs und ich glaube, dass viele Miner davon ausgehen, dass der Preis nicht mehr so viel radikaler fällt und wir auch nicht jetzt ein halbes Jahr bis November, Dezember, wo sonst der absolute Boden kam in den letzten Zyklen, bei 60.000, 50.000 Dollar sein wird, sondern da eher sich eine Erholung zeitnah einstellt. Vielleicht auch nochmal unter das Level von 59.000 Dollar, was ja der Local Bottom war, fällt, aber eben sich auch Zeit wiederholt und deswegen lieber die Assets hält und dann später verkauft, ja.
Ja, du hast es gerade angesprochen, schon Halving, für viele immer so, oh, das ist wichtig, Angebotsverknappung, deswegen steigt der Preis. Inzwischen kann man sagen, 95% rund ist gemeint schon, also eigentlich ist der Effekt doch egal, so bringt doch gar nichts mehr auf den Preis. Und die Frage, die sich dann auch anschließt aus Investorensicht, ist immer, ja, wenn schon fast alles gemeint ist, lohnt es sich dann für mich überhaupt noch in Bitcoin-Miner zu investieren, wenn die kaum noch Bitcoin rausziehen können, außer natürlich klar, der Preis steigt ganz enorm an, aber das ist so ein bisschen eine Sorge. Kannst du da vielleicht mal darauf antworten, das einordnen, wie berechtigt ist denn diese Sorge?
Ja, also grundsätzlich muss man hier halt auf den globalen Miner-Umsatz schauen und der globale Miner-Umsatz steigt stetig. Das heißt, ich glaube, erst im Dezember haben wir wieder einen Rekord geknackt mit dem höchsten Global-Umsatz aller Bitcoin-Miner. Das heißt, Investments in Bitcoin-Mining lohnen sich, wenn man es richtig macht. Ja, das ist halt die Frage, wie man es organisiert, in was man investiert, was man besitzt und was nicht, wer da die Margen zwischendurch abschneidet. Und ich denke, dass das Halving spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, weil es einfach tatsächlich ja den täglichen Supply um die Hälfte halbiert. Und ob das jetzt nun von 50 Bitcoin auf 25 ist oder von 3,125 auf 1,6125 Bitcoin, das spielt erstmal keine Rolle, weil das halbiert sich dennoch. Deswegen denke ich schon, dass es einen Effekt hat, auch auf den Preis. Ich denke nur, es ist nicht mehr der einzige Effekt, jetzt wo die Capital Markets 24/7 auch durch Hebelprodukte und Co. zugänglich sind. Und was ich dann immer gerne mache, ich schaue mir immer an, was machen eigentlich die Profis? Ja, und da hat River auch eine ganz tolle Grafik rausgebracht vor kurzem, die zeigt, dass Privatanleger heavy verkauft haben in den letzten Monaten, auch gerade bei niedrigen Preisen, auch Verluste realisiert haben und dass sowohl Institutionen, ETFs, Bitcoin Treasury Companies heavy nachgekauft haben. Und ich glaube, daran erkennt man dann auch, woher der Wind weht. Am Ende haben diese Institutionen mit den Hunderten von Analysten und auch AI-gesteuerten Analysemodulen sehr, sehr starke Insights und wissen sicherlich auch, welche Hebel gestellt werden, die dazu führen, dass der Preis irgendwo sich befindet.
Ja. Spricht natürlich total dafür, wenn jetzt die Instis einsteigen, der Retail aussteigt. Gutes Zeichen immer gewesen, gilt für jeden Markt, glaube ich, immer dieses Verhalten sozusagen des Marktes immer da auch zu timen vielleicht. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist vielversprechend, ich möchte jetzt investieren, ist immer die Frage, kaufe ich einfach Bitcoin Spot, ganz klassisch, oder investiere ich eine Bitcoin-Mining-Unternehmen zum Beispiel, das börsengehandelt ist, oder auch bei euch zum Beispiel. Ich habe verschiedene Möglichkeiten also. Und was würdest du jetzt sagen, warum aus Renditeperspektive ist es dann doch oft sinnvoller, vielleicht in Bitcoin-Mining-Unternehmen zu investieren, als in den Bitcoin direkt?
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich hier auch die ehrliche Antwort erstmal, ob sich Bitcoin-Mining da noch lohnt, das kommt eben immer darauf an, wie du meinst. Ja, wenn du einen Hosted- oder Cloud-Mining-Vertrag kaufst und irgendwo Hashrate mietest, dann ist das gerade sehr schwierig. Ich habe dir vorhin schon mal vorgerechnet, wenn du über irgendwas mit 7 Cent pro Kilowattstunde, und das ist Dollar, das heißt, wenn man Euro ist, dann ist man aktuell Cashflow negativ. Aber wenn man eigene Infrastruktur besitzt, den eigenen Strompreis damit kontrolliert, operative Effizienzen heben kann, dann lohnt sich Bitcoin Mining absolut nach wie vor. Und ich sage das nicht theoretisch, sondern ich sage das vor allem praktisch. Also wir haben in 2025, was auch eines der härtesten Jahre für Bitcoin Miner je war, weil eben der Preis geblieben ist eigentlich in einer Range, ja, zwischen 100 und 120 mal kurz, aber die Difficulty radikal weiter gestiegen ist. In dem Jahr haben wir mit Green Mining 11% durchschnittliche Rendite, Cash-Rendite, also Payouts an unsere Investoren realisiert und gleichzeitig auch eine Verdopplung der Aktienpreise. Und in so einem Fall lohnt sich Bitcoin Mining dann nach wie vor. Und warum es sich lohnt, ist eben, weil du Strom hast, der deinen Bitcoin-Produktionspreis definiert. In unserem Fall, wenn ich jetzt mal eine längere Periode, wie zum Beispiel letztes Jahr nehme, der Preis durchschnittlich von Bitcoin war über das ganze Jahr 2025 bei ungefähr 103.000 Dollar, wenn man jeden Tag das Durchschnitt nimmt. Und wir haben ihn durchschnittlich für unter 65.000 Dollar Cash-Cost produziert. Wenn man dann noch die Abschreibung mit hinzunimmt, die ungefähr dann zu einem Bitcoin-Produktionspreis von knappen 72.000 bis 75.000 geführt haben, dann ist die Differenz davon der Profit. Und dieser Profit, der ist sozusagen deine Marge im Vergleich zu dem, was du ja zahlen würdest, wenn du den Bitcoin selber kaufst. Das heißt, du produzierst einen Bitcoin eben für, lass uns all in, 70.000 Dollar nehmen. Du hättest ihn für 103.000 das ganze Jahr überkaufen können. Das heißt, du hast diese effektive Marge von knapp 30%. Und zweitens, wenn du in das richtige Bitcoin-Mining-Investment gehst, dann besitzt du eben auch noch Land und Boden, der, egal was mit Bitcoin passiert, immer wertvoller wird, weil es auch rar ist. Du hast einen Energievertrag, der letztendlich dich auch dazu befähigt, irgendwas anderes mit deinem Rechenzentrum zu machen. Du besitzt ein Rechenzentrum, du besitzt die Expertise, und wenn du dann auch noch Dual Revenue Streams hast, ja, Stichwort Heat Reuse, dann besitzt du eben Anteile oder bist Partner eines Bitcoin-Miners, der mehr hat als nur ASICs und mehr produziert als nur Bitcoin. Ja, Warren Buffett sagte immer oder sprach immer von produktiven Assets. Der Bitcoin per se ist ja kein produktives Asset, sondern ist eben ein Store of Value und vielleicht irgendwann auch mal ein Means of Exchange oder ein Zahlungsmittel, aber erstmal ein Store of Value, zumindest über langfristige Perioden. Ja, wenn du ihn hältst, und dann hast du ihn, er vermehrt sich aber nicht. Und Bitcoin Mining ist eben eine der Methoden oder die Methode eigentlich, wie du nicht nur Zugang zu Bitcoin bekommst, sondern auch langfristig immer mehr akkumulieren kannst. Und vielleicht kann man kurzfristig mal über eine Investition direkt in Bitcoin kurzfristig mehr Bitcoin halten als über ein Investment in Bitcoin Mining. Aber langfristig haben wir immer die Erfahrung gemacht, lohnt sich Bitcoin Mining sehr viel mehr als nur Bitcoin zu kaufen.
Total. Macht ja aus der Marktsicht, ich muss ja ein Emittentenrisiko belohnt bekommen, weil sonst habe ich ja bei Bitcoin habe ich kein Ausfallrisiko, beim Unternehmen habe ich es immer, Und das ist natürlich, was du auch gerade sagst, das Potenzial ist größer, das ist wie ein Hebel, der auf Bitcoin wirkt. Und was viele, glaube ich, da im Übersehen ist, welche Möglichkeiten es da gibt. Du hast es gerade angesprochen, es ist eben klar die Differenz der Produktionskosten, gerade wenn ich einen guten Energievertrag habe, aber eben noch viel mehr, ne, dass die potenziell die Möglichkeit, KI-Rechenzentren irgendwie auszulasten, Produktionen dran zu koppeln, das macht ihr ja auch, indem man vielleicht eine Industrieanlage hat, wo man das dann an den Strom koppelt irgendwie. Ich glaube, bei euch war es Mango, es getrocknete Trockenfrüchte, ne?
Ja, nicht nur Mangos, sondern Trockenfrüchte generell. Und wir haben interessanterweise gestern erst zwei neue Trockenöfen auf unserer Anlage platziert und sind sehr, sehr bullisch auf dieses Thema. Also also soll ich darüber was erzählen? Ich weiß gar nicht.
Ich kann es da kurz machen. Ich wollte es nur aufziehen, so, warum es mehrere Gründe gibt, irgendwie, die jetzt eben neben den klassischen Produktionskosten dafür sprechen, dass Bitcoin ein attraktives Investment ist, weil ich kann eben Revenue Streams noch außerhalb erzielen. Trading hat man auch gerade schon angesprochen. Das heißt, wenn das Finance Management gut ist, höre ich auch nochmal die Performance. Also viele Hebel sozusagen, die ich dann alle ziehen kann. Aber ja, klar, sag gerne noch, wie es bei euch da läuft mit der Produktion an, nicht Bitcoins sozusagen.
Ja, also wir betreiben eben Rechenzentren und produzieren Bitcoin in diesen mit sehr günstigen Energieverträgen. Und dort nutzen wir letztendlich die Abwärme, die aus den Geräten kommt, sowohl als aus den luftgekühlten als auch den wassergekühlten Geräten, und haben dann 65 bis 75 Grad, die dann eben durch Trockenöfen gejagt werden, in denen wir Früchte trocknen. Genau, und das Ziel für dieses Jahr sind circa 10.000 Tonnen pro Megawatt pro Monat zu produzieren, und wir freuen uns sehr darauf, in diesem Jahr damit sozusagen richtig live zu gehen. Bisher haben wir ganz viele Tests gemacht und auch in zwei Rechenzentren dauerhaft produziert. Und jetzt geht unsere bisher größte Anlage in diesem Jahr live. Und cool. wenn man das hat und zusätzlich zu dem Bitcoin, der volatil ist, ja, letztes Jahr hatten wir mal 60% Marge, mal 40, mal 20. Und diese Marge ist natürlich unvorhersehbar, zumindest für die, die keine Glaskugel haben. Und wenn du zusätzlich aber dann die Energie, die du ja eh schon bezahlt hast, nochmal nutzen kannst, um Früchte zu trocknen, die immer zu denselben Tonnen- und Kilogrammpreisen abgenommen werden, fügst du zu diesem volatilen Marge auch noch eine stabile hinzu. Und die Kombination halten wir für eine sehr, sehr lukrative und zukunftsfähige Lösung.
Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, vielleicht brauchst du so wie Fairtrade, solche Öko-Stempel dann drauf, dass ich weiß, okay, das ist jetzt auch wirklich aus nachhaltiger Energieproduktion, weil es im Bitcoin-Mining ist, also super grün eben, heißt ja auch Green Mining, macht dann da wiederum Sinn, auch um den Kritikern zu sagen, hey, Bitcoin-Mining ist eigentlich ökologisch total toll, wenn man es eben sinnvoll auch koppelt. Und aus nachhaltigen Energien natürlich, macht jetzt keine Kohle verbrennt, sondern eben an Wasserkraft etc. das Ganze dann eben auch bindet. Cool, jetzt vielleicht Richtung Abschluss. Wir hatten ja gesagt, okay, warum oder lohnt sich Bitcoin-Mining? Ich glaube, das gibt es viele Gründe, warum es sich lohnt. Und eine andere Frage war so ein bisschen, kann man aus der aktuellen Aktivität im Mining-Sektor vielleicht auch schon so eine Prognose machen? Ist schwierig, aber meintest gerade, Glaskugel hat ja nicht jeder dabei, aber würdest du sagen, gewisse Metriken lassen dich darauf schließen, dass wir vielleicht einen Boden erreicht haben, dass wir in den nächsten Monaten höhere Bitcoin-Kurse ja erzielen können? Ist das etwas, was du versuchst vorherzusagen?
Also, ich kann keine Prognose geben. Das heißt, ich persönlich habe keine Glaskugel. Die habe ich leider vergessen auf diesem Trip. Deswegen kann ich da gerade nicht reinschauen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich anzugucken, wo der Bitcoin-Preis steht. Wir haben ein früheres Top erreicht im letzten Zyklus. Und das eben nicht auf FOMO-Basis. Ja. Das Social Interest in Bitcoin, gemessen an Google und anderen Social-Media-Indikatoren, war historisch as low as ever. Wir haben keinen der Top-Indikatoren erreicht und trotzdem einen Top erreicht. Wir haben gleichzeitig in Q4 den höchsten Stand des Unsicherheitsbarometers weltweit erreicht. Jetzt haben wir einen sehr radikalen Abfall von Bitcoin gesehen, auch zu wichtigen Marken, beziehungsweise jetzt sind wir ja gerade bei diesen 200-Tage-Moving-Average, sind da gerade drüber etwas gebounced. Und wir haben einen 4-Modus, glaube ich, bei 5 heute, als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Das heißt, der gesamte Markt signalisiert eigentlich gerade shit scared. Und das eben nicht seit gestern, sondern jetzt, glaube ich, seit 21 Tagen unter 20 Fear and Greed Index. Wir haben auch mehrere Indikatoren, die absolut oversold abbilden. Und meistens hält das nicht für immer an. Das heißt, meistens sind das genau die Momente, in denen sich ein Investment sowohl in Bitcoin als auch im Bitcoin-Miner, die ja genau zu diesem Zeitpunkt auch sehr günstig Zugang zu Geräten bekommen, oder auch zu Energieverträgen, die dann keiner mehr haben will, oder auch alte Miner, die pleite gehen, aufkaufen können. Das heißt, da gibt es immer wieder genau in diesem Moment Opportunities. Und für diejenigen, die seit dem Top noch drin sind und jetzt Angst haben davor, dass es noch wesentlich weiter runtergeht, ist, glaube ich, einfach zu überlegen, ob man dann nicht diesen Moment jetzt ausharrt. Und ja, es gibt ja unterschiedliche Prognosen dafür, wo sich Bitcoin befindet, von sehr professionellen Investoren, die auch immer alle falsch liegen. Das heißt, ich würde da Prognosen nicht großartig vertrauen. Ich würde immer darauf schauen, wo befindet sich der Markt gerade und wie wahrscheinlich ist der nächste Move hoch oder runter.
Ja.
Das ist jetzt eine sehr vage Antwort und wird wahrscheinlich nicht genau beantworten, was du dir von mir
Alles okay.
wünschst.
Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mir sagst, okay, 200.000 bis Dezember oder dann doch Januar. Who knows? Aber ich denke, wir konnten doch viel Hoffnung auch stiften. Also ich glaube, diese Einordnung von dir, Sascha, hat vielen Investoren doch auch geholfen, das Ganze realistisch einzuschätzen, ob es sich lohnt. Ich glaube, wir können die Frage mit Ja beantworten, wenn man darauf achtet, wo man denn noch investiert. Und ja, vielen, vielen Dank. Und euch, liebe Zuschauer, eben, wenn es euch geholfen hat, dann vergesst doch bitte auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu läuten, damit ihr diese ja doch oft investmentrelevanten Themen nicht vergesst mit Experten wie Sascha, die, glaube ich, einen echt großen Mehrwert bieten. Also daher nochmal vielen, vielen Dank, Sascha. Und damit
Ja.
würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern. Danke, dass ich da sein durfte.